Vor zwei Wochen hat der Björn Predigtreihen angefangen. Jünger wird man unterwegs. Das ist so das Bild, das uns wird begleiten durch die Predigtreihe durch. Und dann letzten Sonntag hat er über den Himmel geredet. Wenn man nämlich unterwegs ist, dann gibt es immer einen Startpunkt. Und es hilft sehr, wenn man auch weiss, wohin dass man unterwegs ist. Es ist relativ schwierig, einen Weg unter die Füße zu nehmen, wo man gar nicht recht weiss, wo das enden soll. Einfach so ein bisschen ins Blaue rauszulaufen. Selbst wenn wir mit dem Hund gehen spazieren, wo es ja eigentlich völlig egal ist, wodurch man läuft, überlegen wir am liebsten zuerst, wodurch wollen wir, wie lange wollen wir gehen, wohin wollen wir gehen. Es ist einfach so Überlegungen, die man macht, bevor man einen Weg unter die Füße nimmt. Und darum ist es wichtig, und darum tun wir auch die zwei Predigtreihen so verflechten ineinander, dass wir wissen, wo unser Ziel ist. Aber um den Weg dorthin zum Ziel besser zu verstehen und auch irgendwo effektiver zu laufen, ohne, so wie es Sabine vorher erzählt hat, sich im Nebel wieder zu verirren und da eine Abzweigung zu verpassen und dort so ein bisschen zu verschwinden, wenn wir eben auch hören, wie der Weg dann aussieht und was der Weg beinhaltet. Jünger wird man unterwegs. Mir ist erst die Woche bewusst worden, dass das ja zweideutig ist. Ich weiss nicht, vielleicht haben die das schon lange gemerkt. Jünger heisst ja auch, dass man weniger alt ist. Jünger wird man unterwegs. Aber ich hoffe jetzt, ihr habt es alle auf die andere Seite verstanden. Jünger als Nachfolger Jesus wird man unterwegs. Aber ich habe nachher überlegt, das andere ist gar nicht so blöd. Weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann verspricht uns der Herr einiges. Und klar werden wir in diesem Körper älter. Der Körper wird älter, wenn wir unterwegs sind in diesem Leben, da auf dieser Erde. Aber wir haben es gerade diese Woche auch gehabt. Im Himmel sind wir ziemlich sicher wieder jünger. Im anderen Sinn. Also im Himmel werden wir nicht den 91-jährigen Körper haben mit den Runzeln. Ziemlich sicher nicht. Weil er dann wieder ganz geheiligt, er wird dann ganz geheiligt sein, so ganz perfekt. Und da, ich glaube einfach nicht, dass Runzeln zur Perfektion dazugehören. Könnt mich irren, es stimmt, aber ich glaube es nicht. Auch das, was ich lese in der Bibel, deutet nicht darauf hin. Aber zum unterwegs gehen, muss man den Weg unter die Füße nehmen. Man muss anfangen laufen. Und der Start von der Reise, die hat der Björn vor zwei Wochen ein bisschen angeschaut, wir wollen ja das Volk Israel begleiten, weil das ist das Beispiel in der Bibel für einen Weg. Das Volk Israel hat nicht gewusst, wo der Mose wieder zurückgekommen ist auf Ägypten und vor den Pharao gekommen ist, dass das wird 40 Jahre gehen. Sie haben das nicht gewusst. Die haben nicht gewusst, dass ihr Weg 40 Jahre in der Wüste wird sein. Aber es hat angefangen und sie haben den Weg unter die Füße genommen. Und es war auch nicht der Plan gewesen, dass er 40 Jahre wird gehen. Aber das hören wir dann ein anderes Mal. Heute kommen wir zum Roten Meer. Jetzt sind sie gegangen. Die Israeliten, die sind gegangen. Der Pharao hat es ziehen lassen. Und ich glaube, in dem Text vom Roten Meer heute sehen wir so ein bisschen die vier Phasen von einem geistlichen Leben, von einem Leben als Jünger, das vor allem am Anfang ist, aber was sich auch im Laufe der Zeit wiederholen könnte. Und die erste Phase ist die Phase von der Euphorie und von der Bereitschaft zum Risiko. Und ich glaube, das Volk, stellt euch die Situation vor, die sind 430 Jahre in Ägypten gewesen. 430 Jahre. Also die jetzt gehen, die haben keine Ahnung von irgendetwas anderem. Höchstens vom Gehören sagen. Die sind 430 Jahre dort gewesen und da sind die Leute noch nicht 90 geworden. Also man redet immer so von 40 Jahren, von einer Generation zur Zeit der Bibel. Das ist Menge Generation da drin, wo in Ägypten gelebt hat. Es sind 600'000 Männer mit ihren Familien gewesen, also weit über 1 Million Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Weit, weit, weit drüber. Es ist ganz spannend, es sind auch viele Nicht-Israeliten dabei gewesen. Also es sind ein paar mitgezogen. Es steht nicht, dass Ägypter gewesen sind, aber wahrscheinlich einfach auch noch andere Sklaven, die mit ihnen gearbeitet haben. Dann haben sie grosse Schaf-, Rinder- und Geissenherden dabei gehabt. Es steht wirklich grosse Herden. Dann haben sie Gold und Silber dabei gehabt, die ihnen die Ägypter mitgegeben haben. Das ist ja ein ganz spannender Teil der Geschichte. Schlussendlich haben die Ägypter die Israeliten so unbedingt loshaben, dass sie sogar noch Gold und Silber mit auf den Weg gegeben haben. Und es steht dann in der Bibel, so ist das Volk, das ägyptische Volk, sogar verarmt. Die haben ihnen so viel mitgegeben, dass sie nachher wirklich das gemerkt haben. Sie haben ganz, ganz wenig Proviant dabei gehabt. Sie haben nur den Teig mitgenommen als Proviant, den sie gemacht haben, an dem Abend, bevor sie aufgebrochen sind, den ohne Hefe. Für Fladenbrot. Und ganz spannend, sie haben auch die Überreste von Josef mitgenommen. Wisst ihr, wie alt die sind? 430 Jahre. Da hat es nur noch Knochen. Die Gebeine. Weil der Josef hat hier schon gewusst, dass das Volk wieder zurückkehren wird, dorthin, wo sein Vater und er sind gekommen. Nach Ägypten. Und der Mose packt die Knochen ein, um sie wieder können, dort im Land Kanaan begraben. Viel mehr haben sie nicht mitgenommen, weil es schnell gehen. Es hat wirklich schnell gehen. Und ihr wisst, dass man manchmal, wenn man Situationen so herbeisehnt, aber die Chance relativ gering ist, dass es wirklich passiert, dann ist man immer überrascht, wenn es dann gleich passiert. Obwohl man darauf gewartet hat. Und darum sind sie einerseits gut vorbereitet gewesen und andererseits halt eben auch nicht. Sie haben nicht viel Zeit gehabt zum Packen. Und sie haben Stress gehabt im Sinn von, sie sind als Armee losgemarschiert. Also die Männer, die 600'000 Männer, die sind gerüstet gewesen für den Krieg. Ich nehme nicht an, dass sie sehr ausgefeilte Waffen hatten, weil sie ja Sklaven waren. Aber was sie irgendwie hatten, an Waffenähnlichem, das war das Vorderste. Und dann kann man nicht so viel mehr mittragen, dazu her. Das ist die Situation. Und jetzt geht's. Und jetzt stellt euch das Gefühl vor. Da muss eine Euphorie da gewesen sein. Eine so eine riesen Menschenmenge, die einfach aufbricht. Alle miteinander etwas, was man so herbeigesehnt hat und jetzt wird es Wirklichkeit. Etwas Neues, einfach können selber entscheiden. Die sind nicht mehr arbeiten. Die haben können gehen. Die haben selber können entscheiden, ja, wir gehen jetzt dorthin. Das ist etwas, was sie nicht gekannt haben. Selber entscheiden. Als Sklaven. Das Gefühl von dem Volk, das plötzlich Waffen hat. Also, sich auch wehren. Das ist neu. Völlig neu. Da ist eine Euphorie da. Man lesen das nie nicht so explizit, aber ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und es ist auch eine Bereitschaft zum Risiko da. Die sind gegangen. Die machen den Schritt. Und es ist kein fertiger Plan da. Der Mose ist nicht gekommen und hat gesagt, ja, erster Tag bis dort, zweiter Tag bis dort, im ersten Monat sind wir dann da, nachher im zweiten Monat dort und nach 4,5 Monaten sind wir dann dort und dann wird das Land so aufgeteilt und im Moment sieht das Land so aus und so weiter. Nichts. kein Plan. Nur ein bisschen rudimentär. Wir wollen nicht mehr Sklaven sein und wir wollen zurück in das Land Kanaan, wo Gott uns verheißen hat. Und jetzt ist der Moment da und jetzt muss man sich entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht? Und das ist bei ganz vielen Menschen der Moment der Bekehrung. Von dem Moment, wo sie entscheiden müssen, liefere ich jetzt mein Leben dem Gott aus oder nicht? Man weiss schon, was das beinhaltet, mehr oder weniger. Wir haben es in der Bibel. Aber es gibt keinen fertigen Plan. Was einem auf dem Weg alles wird begegnen, das weiss niemand. Und auch die Euphorie ist doch dann da, wenn man Jesus begegnet und erlebt, dass er Realität ist. Dass er einem liebt, dass er für einen persönlich ist gestorben. Wirklich für mich. Dass ich gemeint bin, dass ich jetzt da darf ein Teil sein davon, von dieser Familie. Das ist ganz oft am Start von einem Leben mit Gott der Fall. Dass man dann so euphorisch wird und dass dort auch ganz viel Mut ist, für das Risiko einzugehen. Ja, ich will. Ich will mit Jesus leben. Und das ist das, was das Volk macht. Ja, wir gehen einfach nur im Vertrauen auf den Gott. Die haben keine andere Sicherheit. Die wissen nur, was sie verlassen, aber sie wissen nicht, was sie erwartet. Und in dieser Euphorie haben sie den Mut zu dem Schritt. Entscheidungen haben immer beides. Wenn wir uns entscheiden müssen, dann gibt es immer die Komponente, die sagt ja, und es gibt die Komponente, die sagt nein. Es gibt immer das Ja und es gibt das Aber. Es gibt keine Entscheidung oder ganz, ganz, ganz wenige Entscheidungen im Leben, wo kein Vorbehalt dabei ist. Und je gewichtiger, je mehr Konsequenzen eine Entscheidung hat, desto grösser ist oft das Aber. Weil man wenig kann abschätzen davon, was wirklich wird passieren. Die Frage ist, was uns bestimmt, was uns motiviert. Das Volk Gottes da, die haben die Nase voll gehabt, einerseits, vom Sklavensein, das war nicht ihre Bestimmung gewesen. Das ist die Bestimmung von keinem Mensch, als Sklave zu leben. Und sie haben eine Verheißung gehabt. Und sie haben plötzlich einen Gott gehabt. Sie haben plötzlich die Erfahrung gemacht, dass da etwas in ihrem Leben aktiv wird, wo weit über ihren Horizont hinausgeht. Und diese drei Sachen haben sie gebraucht und haben sie zu der Entscheidung gebracht, dass sie gehen. Und was passiert? Die nächste Folie. Gott beschließt einen Umweg. Ganz, ganz am Anfang. Die sind kaum unterwegs. Beschließt Gott, jetzt müssen die einen Umweg machen. Und er sagt dem Mose, das heißt, zuerst sagt er zu sich selber, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ er das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Für mich ist das im ersten Moment nicht so logisch. Wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf wird bevorstehen. Was bringt denn der Umweg? Wo ist das die Logik dahinter? Wir können vielleicht die Karte schnell anschauen. Das ist die Karte von dort. Ich habe nichts zum Zeigen. Das macht, ihr seht das Land Goshen. Das ist da das Nildelta. Genau. Und dann das Land Goshen. Dort haben sie sich alle getroffen. Und von dort sind sie nachher gezogen. Und jetzt, Dick, hat jetzt eigentlich am Mittelmeer nah der oberste schwarze gestrichelte Strich können aufziehen. Richtig. Kanan. Die hätten nicht einmal müssen durch das Wasser durch. Das wäre relativ. Da hätte es keine Berge gehabt. Das wäre gar nicht so dramatisch gewesen. Da hätte es einfach in ein paar Wochen, Monaten, wäre es nachher in dem Land Kanan gewesen. Durch das Land der Philister. Ihr seht Gaza, die Stadt, die es heute noch gibt. Aschkelon, das ist das Land der Philister. Dort fängt nachher Kanan an, das gelobte Land. Und jetzt macht aber Gott etwas anderes, nämlich der rote Strich. Aber. Aber durch die Wüste. Und es passiert wirklich so. Gott sieht das ja voraus. Es passiert, dass die Ägypter sich gräuig sind. Da vergeht ein bisschen Zeit, ich weiß nicht wie lang. Vielleicht eine Nacht, vielleicht zwei Nächte, vielleicht drei Nächte, sicher nicht lang. Und der Pharao sagt sich, hallo, wieso habe ich die Ziele an? Wer baut jetzt meine Häuser? Das geht gar nicht. Und er stellt sein Heer zusammen. Seine 600 besten Streitwagen mit Elitesoldaten und nachher der ganze Rest dazu auch noch. Die nächste Folie. Und alle jagen die Israeliten an. Also es geht nicht so ring. Es war nicht gemacht mit dem ersten Schritt. Es war nicht gemacht mit dieser Entscheidung, ja, ich mache mich auf den Weg. Ja, ich lasse alles zurück, was ich mir aufgebaut habe. Es ist gut, ich gehe. Nein, es spitzt sich zu, die Situation. Die nächste Folie. Als die Israeliten den Pharao mit seinem Heer herankommen sahen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Etwas haben sie schon gelernt. Das Schreien zum Herr, das ist der richtige Ort der Klage. Dorthin gehört Angst. Jetzt kommt der Moment der Realität. Und Realität ist auch etwas, was uns manchmal im Leben einholt. Auch wenn wir Christen sind, gibt es schwierige Situationen in unserem Leben. Auch wenn wir Christen sind, läuft nicht alles so, wie wir das wollen. Es funktioniert nicht einfach so, dass jetzt alles weg ist an Schwierigkeiten und der Herr einfach so wie ein Schneepflug die Strasse räumt vor uns. Nein. Zwei Sachen. Das Herr kommt und der Herr führt sie einen Umweg. In die Wüste. Das ist ein Sinn. Der Sinn ist, das lesen wir in einem anderen Bibelvers da in dem Kapitel 14, dass der Herr sagt, wenn ihr in der Wüste, sie macht ja noch eine Schlaufe, so rumzieht, dann hat der Pharao das Gefühl, ihr habt euch verirrt. Also Gott will, dass sich das ägyptische Heer so ein bisschen in der Sicherheit wiegt. Er lässt die Situation sich noch zuspitzen, merkt ihr? Und er spitzt sie noch mehr zu. Er führt sie nämlich ans Meer. Haben Sie vorher gesehen auf der Karte? Ihr wisst es auch. Jetzt ist die Situation so. Vorne das Meer. Hinten das Heer. Super. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Man kann nicht mehr weg. Vorne Wasser. Hinten ein First Class Heer. Gott spitzt die Situation zu. Er lässt sie zum Eskalieren bringen. Das Volk ist nämlich nicht zufrieden einfach mit Betten. Die nächste Folie. Das Volk wendet sich an Mose und sagt: Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Und dann kommt's, und dann kommt's, und dann kommt's. Darum hat es da nur Pünktchen. Sie werfen ihm sogar vor, dass er das Gefühl hat, es hätte zu wenig Gräber in Ägypten und darum müssen sie jetzt in die Wüste sterben. Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Stellt euch das vor, das holen die jetzt für. Jetzt in dieser Situation, wo so eskaliert, wo die Realität kommt, holen sie das für und sagen, Mose, haben wir dir gerufen? Haben wir wollen, dass du das machst mit dem Pharao? Hat irgendjemand gesagt, du sollst? Niemand hat dir das gesagt. Du selber hast das wollen. Du willst dich nur gross machen. Du willst nur der Chef sein. Ha, ist ja klar bei deiner Erziehung. Du willst jetzt halt selber Pharao sein und weil du es bei den Ägyptern nicht kannst, bist du jetzt bei uns oder was soll das? Wir sind deine Opfer. Wir sind deine Opfer von deinem Grössenwahn. Wir hätten gescheiter weiter für die Ägypter geschaffet, statt jetzt da in der Wüste sterben. Wisst ihr, das passiert nachher im Leben. Wenn uns die Realität einholt, dann sind wir plötzlich wieder ganz bei uns Mensch sein. Dann sind wir wieder ganz dort unten und wir wollen nicht schuld sein an unserer Misere. Wir suchen lieber andere Schuldige. Das ist viel einfacher. Und Angst transportiert man immer viel besser nach Hause, wie dass man sie aushaltet selber. Problem selber aushalten, das ist schwierig. Geduld haben und warten, bis der Herr eingreift, das ist schwierig. Lieber um sich schlagen. Lieber selber irgendwie eine Lösung suchen. Lieber selber anderen die Schuld geben. Was auch immer. Ihr wisst selber, was ihr für Strategien habt, wenn ihr so in der Ecke getrieben seid. Widerstand ist nötig. Darum lässt Gott die Situation eskalieren. Ich habe letztens etwas gelesen über Astronauten. Wisst ihr, wieso man immer noch nicht zum Mars fliegen kann? Die NASA würde nichts lieber machen, wie zum Mars fliegen mit einem bemannten Raumschiff. Und Technik ist da. Aber es geht irgendwie 3 oder 4 Jahre, bis man dort ist. Und während diesen 3 oder 4 Jahren sind die Astronauten schwerelos in ihrer Kapsel. Das wäre eigentlich auch kein Problem. Man kann die ernähren, die können Sport machen, alles so weiter. Aber während einem Jahr in der Schwerelosigkeit verliert man rund 25% von der Knochendichte und von der Muskelmasse. 25% von der Knochendichte. Das ist, von Osteoporose redet man, wenn es 10% sind. Das ist extrem. Das ist der Grund, wieso man nicht zum Mars fliegt. Weil die Astronauten, die können im Fall noch so Sport machen, die können den ganzen Tag in ihrer Kapsel einfach sich bewegen. In der Schwerelosigkeit nützt das überhaupt gar nichts. Das Gleiche ist bei Wassersportlern. Das hat mich total erstaunt. Wasserballer. Das sind Hennenathleten. Die haben Knochenschwund. Knochenschwund. Einfach weil sie im Wasser weniger Widerstand haben. Das ist die grösste Gefahr. Wir Menschen brauchen Widerstand, damit wir gesund bleiben. Wir brauchen Widerstand, um uns zu entwickeln. Das Volk Gottes da braucht den Widerstand, um etwas zu erlernen. Wir kommen nicht weiter im Leben ohne Widerstand. Und darum nimmt uns Gott auch eben nicht das Problem weg aus dem Leben. Er lässt uns voll auf die Realität zu tätschen. Darum spielt er nicht Pflug bei uns im Leben, damit wir Widerstand haben, damit es uns nicht geht wie die Astronauten. Sondern, dass wir unsere Muskeln, unsere geistlichen Muskeln trainieren können. Damit wir nicht Glaubensschwund erleben, Weil alles so Ring läuft. Weil wir in unserem Leben, da, in unseren super luxuriösen Ländern, wir leiden schon ein bisschen an Glaubensschwund. Es ist schwierig, wenn für alles immer eine Lösung sowieso schon da ist und man sowieso ein bisschen in Watte packt lebt, dann noch Gott zu glauben. Für was braucht man denn dann? Der Mose, der reagiert sehr, sehr gelassen. Einmal äußerlich. Er sagt zum Volk, habt keine Angst. Wartet ab und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn ihr werdet diese Ägypter dort nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, bleibt ganz ruhig. Was für eine gewagte Aussage. Von wo weiß das der Mose? Ihr werdet diese Ägypter nie wiedersehen. Von wo kann er das einfach sagen? Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Der Herr hat ihm das gesagt. Und er hat die Stimme erkannt. Und er hält an dem fest. Und er lässt sich überhaupt nicht ein auf Diskussionen mit dem Volk. Wisst ihr, was das jetzt schöne Diskussionsrunde gibt? Wenn er sich darauf einladen würde, da gäbe es einen Haufen aber und man könnte streiten, wahrscheinlich jahrelang, wer jetzt schuld ist an dem und wie das wirklich gemeint ist, bla bla bla. Da gibt es keine Lösung. Der Mose wartet jetzt, dass der Herr eingreift. Dass der Herr jetzt schafft. Der Mose lässt den Herr für sich schaffen. Und der Herr schafft. Das ist Vertrauen. Das ist Sicherheit. Das ist so ein kaltes Sein. Wenn wir auch in den Schwierigkeiten einfach den Glauben und das Vertrauen haben, da ist Gott, der ganz andere Möglichkeiten hat wie ich. Da ist Gott, der viel mehr weiss. Da ist Gott, der das zugelassen hat. Da ist Gott, der das vielleicht sogar arrangiert hat, den Umweg, damit ich etwas lehre. Da ist Gott, der mir Widerstand in den Weg legt, damit ich keinen Glaubensschwund erlebe. Da ist Gott dahinter und er wird mich da rausführen und es wird mir zum Besten dienen, weil er meint es gut. Und darum kann der Paulus später auch sagen, das die übernächste Folie. Die nächste Folie. Nein, die nächste, genau. Philipper 4, Vers 6. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Voll Dankbarkeit in jeder Lage. In jeder Lage. Voll Dankbarkeit. Und das ist der Grund. Weil ich weiss, dass es Gott gut meint, kann ich ihm auch in Schwierigkeiten Danke sagen. Mega schwierigste Lektion von unserem Leben. Ich glaube, das ist die absolut schwierigste Lektion von unserem Leben. Auch in den Schwierigkeiten Gott Danke sagen. Das ist aber auch irgendwo hoch zwei Vertrauen und Glauben haben. Will, was ist der Lohn von dem? Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Weil ich meine, das Volk hat ja recht, das ist jetzt brenzlig. Die können jetzt dort sterben. Das ist Realität. Aber dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist ein Schritt auf dem Weg zum Jüngersein. Sich zu entscheiden und ich will jetzt ruhig bleiben. Und ich will Gott vertrauen und ich weiß, dass er mich lieb hat. Ich spüre es jetzt nicht, ich habe jetzt furchtbar Angst, ich bin nahe an der Panik oder vielleicht schon drüber und ich fühle mich ungerecht behandelt und es läuft überhaupt nicht so, wie ich das will. Aber ich weiß und ich will vertrauen, dass der Herr die Situation im Griff hat und dass er Sieger ist und darüber steht. Und ich staune über das Volk. Jetzt kannst du nochmal die Folie zurück. Ich staune über das Volk. Die kennen Gott nicht so gut. Die haben jetzt mal die 10 Plagen erlebt und wie Gott da eingreift. Aber die Israeliten haben das Vorschussvertrauen. Bis jetzt haben sie es schon erfahren. Und sie lernen den Mose nicht davon. Wisst ihr, man hat, wenn man das liest, das Kapitel, hat man so das Gefühl, ja. Aber klar hätten die eine Wahl gehabt. Klar hätten die können anders reagieren. Wie hätten die können reagieren? Sie hätten können den Mose killen. Oder einmal mindestens irgendwie ablösen, oder? Sie hätten können das Gold und Silber nehmen, was sie von den Ägyptern bekommen haben, und eine Abordnung entgegenschicken und sagen, sorry, wir kommen wieder zurück. Oder sie hätten können davor rennen, auf die Seite, am Meer nach. Das hätten die alles können. Die haben doch nicht müssen dort warten. Die haben sich entschieden dazu. Und das finde ich gewaltig. Ich weiss, dass ich in meinem Leben schon manchmal anders reagiert habe. Aber sie bleiben und vertrauen und warten. Und was erleben sie? Was ist der Lohn von dem? Der Lohn ist die übernatürliche Bestätigung. Da kommt die Wolken- und Feuersäule. Und die Wolkensäule, das finde ich der Hammer, die geht zwischen das Volk und das Heer. Dazwischen. Es ist Nacht. Eigentlich wäre jetzt Feuersäulenzeit. Es ist jetzt aber gleich die Wolke da. Und die macht, die benebelt das Heer quasi. Die Ägypter sehen nichts mehr. Sie sehen nichts mehr. Sie sehen die Israeliten nicht. Die ganze Nacht nicht. So wird der Feind aufgehalten. Dann wird er auch aufgehalten in dem, dass sie sich verirren, in dem Nebel, in dieser Wolke hinein. Und das Interessante ist, auf der anderen Seite der Wolke, bei den Israeliten gibt es Licht. Die haben Licht. Bei den Ägyptern ist es verwirrend. Die haben ein Knusch. Nachher fallen die Räder ab. Bei ihren supermodernen Hightech-Wegen fallen die Räder ab. Dann wird das Meer geteilt. Während der gleichen Zeit, wo das passiert bei den Ägyptern, blasst ein Ostwind. Und der Ostwind teilt das Meer und trocknet den Boden so aus, der blasst die ganze Nacht sehr stark, dass sie trockenen Fußes durchlaufen können. Aber sie müssen also eine Nacht warten. Und dann hört der Wind im rechten Moment wieder auf und das Heer der Ägypter wird so derart zerstört und vernichtet, dass sie sie wirklich nicht mehr sehen. Es ist wirklich einfach Sieg auf der ganzen Linie. Und was hat das Volk Israel dazu machen müssen? Genau nichts. Genau nichts. Nur aushalten. Das ist geistliches Leben. Und wir werden alle immer wieder die verschiedenen Phasen erleben. Aber ich wünsche mir, dass wir auch unsere Lektion daraus immer wieder lernen. So wie das Volk Israel gelernt hat. Die sind angekommen auf der anderen Seite und sie haben ein Riesenfest gemacht. Sie haben gesungen, sie haben gespielt, sie haben gefestet. Sie haben sich die Zeit genommen, sie haben Gott angebetet. Sie haben genau gewusst, wem sie das verdanken. Sie haben einen riesen Gottesdienst veranstaltet. Sie haben das erste Mal Tambourin gespielt. Das haben wir immer gehört in der Tambourinstunde. Die Frage ist einfach, sind wir parat? Immer wieder die Schritte zu gehen. Uns ans Meer führen zu lassen. Uns in die Wüste führen zu lassen. Und die Lektionen vom Herrn zu akzeptieren. Uns dem auszusetzen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir zwischen ihnen ein bisschen Zweifel haben. Oder Angst. Oder unsicher sind. Ich glaube sogar, dass das die Situationen sind, die man überwindet. Das Problem ist nicht die Angst. Oder der Zweifel oder die Unsicherheit. Das Problem ist, wenn man dort bleibt. Und wenn man dann so menschlich reagiert. Aber die Situationen werden uns zum Gewinn, wenn man sie überwindet. Mit dem Herrn. Amen.